Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute mit einer Frau, die mit mir am Freitagabend zusammen den Live-Ticker aus Bremen gemacht hat, die damit einen ganz frischen und hervorragenden Eindruck vom VfB Oldenburg hat und die mir heute erzählen muss, warum sie zum Biertrinken im Stadion künftig nicht zu Platz 11 fahren würde. Carmen Böhling, hi Carmen.
Hi Lars.
Hast du dein Stadion-Biererlebnis schon verdaut?
Ja, geht einigermaßen. Ne? So schlimm war es am Ende dann ja nicht. Ich musste dann in der Halbzeit auf das Pausenbier verzichten.
Für dich war es nicht so schlimm, für andere glaube ich dann doch wesentlich schlimmer. Wir werden da im Laufe der Folge nochmal drüber sprechen. Erstmal schön und danke, dass du hier bist. Henning Menke ist im Urlaub, für alle, die Hennings vertraute Stimme vermissen. Wird allerdings auch noch mit zwei Sprachnachrichten hier heute zu Wort kommen. Und Carmen macht normalerweise sehr viel Kickers-Emden, ist aber auch regelmäßig mit mir beim VfB Oldenburg schon diverse Live-Ticker und so weiter gemacht. Hat dementsprechend einen guten Eindruck vom VfB und ich bin froh, dass du heute hier bist.
Ja, danke für die sehr kurzfristige Einladung.
Die kriege ich direkt wieder Ärger. Ja, es war etwas spontan. Man hat ja nicht immer auf dem Schirm, wenn Henning weg ist. Also wir haben am Freitagabend den Auftakt in die neue Saison gesehen und ich glaube aus Oldenburger Sicht hätte er nicht viel besser laufen können, 3-0 gewonnen. Bevor wir gleich so ein bisschen ins Detail zum Spielverlauf gehen, vielleicht mal ganz allgemein die Frage, Carmen, wie hat dir der neue VfB gefallen? Ist auch viel vom Alten dabei, aber es sind immerhin auch drei Neuzugänge in der Startelf gewesen. Wie war so dein ganz allgemeiner Eindruck von der Mannschaft?
Ja, gut auf jeden Fall. Also ersten 20 Minuten war so ein bisschen schwierig, ne? Nicht gut reingekommen, wer da ja super mutig ins Spiel gegangen war, aber auch irgendwie zu erwarten. Und danach hat der VfB dann schon das Spiel echt an sich gerissen. Man hatte den Eindruck, dass eigentlich schon die Führung vor der Pause fallen hätte müssen vielleicht oder auch können. Und zum Ende hin, ja, war es eine ganz klare Angelegenheit. Einzelne Spieler haben mir richtig gut gefallen, nicht nur von den Neuen, aber auch Adam hat mir super gefallen, Kniestock hat es richtig gut gemacht, fand ich, hat sich da auch einmal ganz gut in die Offensive mit eingeschaltet. Adam auch in der zweiten Halbzeit. Leon Demey, ja, bin ich sowieso ein Fan von, ich finde den super. Am Ende einen ganz guten Brainer-Move gemacht bei dem Freistoß von der Physis von Prüger, war ich echt überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass er so fit ist. Mhm. Ja, auch einen guten Eindruck hinterlassen. Und Faklam ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Stürmer, der da am Ende vielleicht auch ganz oben stehen kann nach dieser Saison in Toren.
Jetzt bist du schon mal im Schnelldurchlauf ganz viele Namen durchgelaufen. Lass uns über die Neuzugänge noch mal ein bisschen später sprechen. Grundsätzlich vielleicht, weil ich mache das mal ganz gerne. Wir können nicht erwarten, dass jeder Hörer und jede Hörerin alles auf dem Schirm hat. Deswegen sprechen wir einmal über die Startelf. Der VfB hat natürlich mit Johnny Peitzmeier begonnen im Tor. In der Viererkette links hinten Nico Kniestock, weil Nico Mai ein bisschen angeschlagen ist. Nichts Schlimmeres, hat der Trainer mir nach dem Spiel gesagt. Aber erstmal Nico Kniestock drin, Innenverteidigung, vielleicht ein bisschen überraschend, vielleicht für den einen oder anderen nicht, wenn man die Eindrücke aus der Vorbereitung gesehen hat. Nick Otto neben Marc Schröder, deswegen Leon Deichmann erstmal auf der Bank. Rechts hinten Anwar Adam, hast du schon angesprochen. Für mich so der gefühlte vierte Neuzugang nach seinem Patella-Sehnenriss, zwar in der Rückrunde letzte Saison schon zum Einsatz gekommen, aber jetzt wieder richtig fit. Auf der Sechs dann Dominik Kasper. Auf den beiden Achterpositionen, herrlicher Anblick, an dem wir uns gewöhnen können, die beiden Brüder, Leon und Dridon. Links außen, muss kurz überlegen, weil die beiden von den Füßen her verkehrt herumspielen.
Da
kommen wir gleich auch nochmal zu. Links außen war es Kai Prüger, rechts außen Raphael Brandt und dann als Mittelstürmer natürlich Mats Fackler. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, wir saßen so die ersten 20 Minuten auf der Tribüne und das ist natürlich der erste Spieltag, das ist normal, aber so nach 20 Minuten haben wir schon da so gesessen. Viel war das bis jetzt noch nicht. Uns wäre da erstmal besser gefallen und hat ja auch direkt, ich glaube nach 34 Sekunden oder was haben wir auf der Anzeigetafel gesehen, eine Riesenchance gehabt.
Ja, eigentlich muss er den machen, sag ich. Barry war das dann ja. War ein schwacher Abschluss dann einfach. Ein super Ball, ein guter Laufweg, aber genau.
Irgendwie ist er so zögerlich und schießt dann auch zu früh, ne? Und dann war es für Johnny Jena auch einfache Beute. Aber ja, eigentlich, streng genommen, war er komplett frei durch, ne? Er kam noch, ich weiß gar nicht, wer von der Seite kam, aber er hat einen komplett freien Abschluss eigentlich gehabt.
Musst du mehr draus machen?
Ja, danach so ein bisschen wirklich, ja, so das klassische, man muss erstmal ein Spiel finden, viele Ungenauigkeiten, auch kleinere technische Fehler, sodass der VfB wirklich erstmal in den ersten 20 Minuten Probleme hatte, überhaupt nach vorne zu kommen. Werder war da gut im Spiel. Und dann, ich glaube, das hast du auch gerade schon kurz angesprochen, hat der VfB so ein bisschen mehr die Kontrolle übernommen und vor allen Dingen so war unser Eindruck, Nico Kniestock hat eine gute Rolle gespielt, gerade in der ersten halben Stunde, hatte dann auch eine Aktion nach vorne. Leon Demey hatte dann so seine ersten ein, zwei Aktionen, das waren so für mich, die wir, und Raphael Brandt hatte zwei Abschlüsse aus der Entfernung. Das war alles noch nichts Gefährliches, aber das waren so für mich so die Schlüsselaktionen, mit denen der VfB dann ins Spiel gefunden hat.
Ja.
Denen auch das Selbstvertrauen gestiegen ist. Bis zur Pause dann, ja, ich glaube, eine Riesentorchance haben wir nicht gesehen. So kleinere Fernschüsse, Kai Prüger nochmal einmal im Nachsetzen übers Tor geschossen, ein Nachschuss, das war glaube ich so das größte Ding. Ansonsten aber viel Ballbesitz und es lag schon so ein bisschen in der Luft, dass die zweite Halbzeit anders laufen könnte.
Ja, komplett fand ich. Also ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass der VfB schon vielleicht noch kurz vor der Pause das 1-0 macht. Weil es hat sich schon so, man hat ja ein Gefühl für ein Spiel, es ist so ein Vibe einfach. Und ja, für mich hat es sich angedeutet. Dann ging es mit 0-0 in die Pause und dann sind sie halt auch echt gut rausgekommen und ja, war dann schon ziemlich klar, dass der VfB das Ding macht. Also relativ früh fand ich auch, dann war es klar.
Kommen wir zu den unangenehmen 30 Sekunden für mich. Orakel Böhling hat zugeschlagen auf der Tribüne, wo du gerade sagst, für mich hat sich das angedeutet. Ich habe dich, glaube ich, es müsste 2-3 Minuten nach Beginn der Halbzeit, habe ich dich im Live-Ticker gefragt, was glaubst du denn, wer schießt das erste Tor hier? Du hast kurz und knapp Mats Wacklam geantwortet. Das ist jetzt nicht die kreativste Antwort.
Ja,
dass
das
du dann
stimmt.
Aber allerdings innerhalb von 5 Minuten recht hast, war frech.
Ja, das stimmt. Aber man muss dazu sagen, war keine kreative Antwort.
Er war noch nicht
dennoch
im Spiel.
Er war nicht im Spiel. Muss ein guter Stürmer auch gar nicht sein. Ein guter Stürmer ist dann da, wo er sein muss und macht gute Laufwege und macht die Dinger rein. Gibt natürlich auch mitspielende Stürmer, die dann, da denkst du einfach, ey, der ist super, der macht's klasse so, weil er einfach viel präsenter ist auf dem Feld, so viel mehr drin ist, viel mehr Ballaktionen hat und so. Deswegen fand ich gar nicht so offensichtlich den Tipp. Also man hätte auch sagen können, ne, Prüger oder ne, jemand
anderes. Leon,
Leon wäre auch eine Option gewesen, aber irgendwie hatte ich das so im Gefühl.
Ja, gebe ich dir ja recht. Vom Spielverlauf her drängte sich Mats nicht auf. Aber dann eben, ja, 52. Minute. Langer Ball von Johnny Peitzmeier, das werden wir gleich nochmal besprechen, der neue VfB-Spielmacher für diese Partie. Überspielt damit irgendwie die komplette Werder-Defensive, die definitiv zu weit vorne steht in dem Moment oder einfach zu unaufmerksam ist. Ja, Mats setzt sich im Laufduell durch und kommt dann so, boah, was waren's, 16 Meter vorm Tor zum Abschluss und schiebt den Ball am herauseilenden Werder-Keeper vorbei, außen Mauke war es, glaube ich. Jubel direkt vorm VfB-Gästeblock. Und damit war so ein bisschen, ja, der Bann gebrochen, finde ich, ist falsch. Aber damit war eben so die Grundlage gelegt, dass das in die richtige Richtung geht. Ne?
Mhm. Fand es auch gut, wie er den mitgenommen hat. Also er hat ihn nochmal auf dem Knie so abtropfen lassen, ist dann zum Abschluss gekommen. War, glaube ich, auch ganz wichtig, dass er es gemacht hat.
Ja, definitiv. Wenn wir gerade über die Aktion in der ersten Minute geredet haben, Mats kommt eben erst zum Abschluss, als er kurz vorm Torwart ist und nicht eben verfrüht und schießt dann irgendwie dem Torwart in die Hände. Ne?
Mhm. Warum macht er eigentlich immer diesen Kaltjubel, weil er so eiskalt ist?
Gute Frage, Carmen. Die sollten wir ihm mal stellen. Die haben wir ihm bis jetzt noch nicht gestellt.
Ja,
natürlich,
mach das mal.
Natürlich, irgendwie das Zeichen für ich bin eiskalt. Ne? Aber können wir ihm mal stellen, wie sich das entwickelt hat. Gute Idee. Du hast ja auf der Bühne auch schon die Frage gestellt, warum Nico Kniestock die Nummer 44 hat. Nico, wenn du das hier hörst, schreib mir mal.
Ja, da gibt's bestimmt eine Story dahinter.
Ja, hundertprozentig. Die 44 ist ja nicht die üblichste Nummer. Vielleicht habe ich sie auch einfach verpasst. Ich hatte sie zumindest nicht auf dem Schirm. Ja, 1-0. Und da hatte man dann wirklich in dem Moment im Stadion das Gefühl, also der VfB liegt jetzt nicht nur vorne, sondern es kam dann auch in den Minuten danach nicht viel mehr von Werder. Also es war dann schon so, dass diese ersten 20 Minuten letztlich die beste Bremer Phase waren und danach der VfB es schon im Griff hat.
Ja, komplett.
Da waren viele kleinere Fouls, der Spielfluss war so ein bisschen unterbrochen, dann so nach dem 1-0. Bis dann eine Freischussvariante, 69. Minute, zum 2-0 geführt hat. Auch da ganz lustiger Moment, Leon Deichmann hatte den Freischuss, das war so ein Halbfeldfreischuss von halb rechts, schon einmal ausgeführt, sehr schlecht ausgeführt.
Demey meinst du, ja.
Habe ich gesagt Deichmann?
Ja.
Eieiei. Das wird uns gleich in der Sprachnachricht von Henning Menke auch nochmal, da war er jetzt schon mal daraufhin begegnen. Der sagt auch Leon Deichmann, da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen. Wir meinen natürlich Leon De Mai. Also Halbfeldsituation und führt ihn schon einmal aus, führt ihn sehr schlecht aus. In
ja, der erste war Schrott.
Richtig Schrott. Ich glaube, es war sogar die Idee zu schießen auf den langen Winkel. Also auf jeden Fall genau in die Arme vom Keeper. Aber ich weiß gar nicht genau, was los war. Auf jeden Fall, Schiri hat die Situation nochmal abgepfiffen und wiederholen lassen. Mhm. Und wir saßen neben Matti, der die VfB-Pressearbeit macht. Und ich sag so im Plausch zu Matti, jetzt müsstest du eigentlich irgendeine Variante spielen, um den Gegner zu überraschen. Und was macht der VfB? Er spielt eine Variante.
Eine ziemlich ungewöhnliche für die Regionalliga, sage ich dir, wie es ist. Aus der Situation, 95% der Dinger, die fliegen in den Strafraum rein. Ja. Also ich sehe es ganz, ganz selten, dass da mal wirklich so eine flache Variante gespielt wird, die dann auch zum Erfolg führt. So, wenn weiter hinten, klar, wenn der Freistoß weiter hinten ist, dann wird er ausgespielt, dann gehst du aber nochmal über mehrere Stationen und zauberst da vielleicht nochmal was raus, aber so diese Klasse, also diese Variante, einfach einen Ball rechts raus flach zu spielen, und wir haben es extrem gut gemacht. Ich habe mich gefragt, ob das Ding wirklich einstudiert war oder ob es dann einfach so eine zwischenmenschliche Brainer-Aktion von den beiden war, die sie dann kurzfristig ausgepackt haben.
Ja, für uns natürlich so im ersten Moment erstmal nicht ersichtlich. Was immer schwierig ist bei diesen Varianten, ist ja das Timing. Das heißt, es sieht auch mal ganz schnell schlecht aus, indem zum Beispiel dann Leon als Schütze den Ball viel zu weit spielt und er geht einfach an Seiten aus. Mhm, ja. Du spielst ihn zu kurz, dann fängt der Gegner ihn ab. Da passte das Timing perfekt, also in den Lauf von Marc Schröder genau die richtige Länge, sodass der dann auch direkt zum Abschluss kommen kann in die lange Ecke, 2-0. Und damit war das Spiel dann eigentlich gelaufen. Danach hat sich eigentlich nicht mehr viel getan. VfB hat das Spiel kontrolliert, jetzt aber auch nicht mehr groß nach vorne Druck gemacht, musste er ja auch nicht mehr, bis dann in der 83. Minute wieder unser neuer Spielmacher zugeschlagen hat, Johnny Peitzmeier, Abstoß eigener Strafraum, spielt den Ball schön scharf lang in den Lauf von Kai Prüger auf der linken Seite, der im Strafraum umgehauen wird, Elfmeter, Mats, 3-0.
Ja, ja. Fußball kann so einfach sein, ne? Aber einfacher Fußball ist schwer.
Oh.
Muss ich jetzt einen Euro da reinschmeißen in euer Phrasenschwein? Ich weiß ja nicht, wie das hier läuft.
Ja, ja, musst du. Ich habe das Phrasenschwein da hinten noch im Schrank stehen. Das musst du nach der Folge machen. Da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Definitiv. Aber was meinst du damit? Erklär noch mal ein bisschen.
Naja, also Fußball ist einfach. Es geht um Toreschießen. So, kannst einen langen Ball spielen und dann geht alles in sich auf. Sag zweimal, also gut, da ist jetzt ein Elfmeter raus resultiert, ne, aber dass ein langer Ball zweimal aufgeht, so in der Form, ultra selten. Ne? Weil wenn es einmal passiert, dann muss sich die gegnerische Mannschaft eigentlich darauf einstellen, dass dann nochmal vielleicht so ein langer Ball kommt, gerade wenn der Keeper den schon einmal so gut gespielt hat. Ja, aber es ist einfacher Fußball, aber im Endeffekt verzetteln sich viele Mannschaften auch, machen es dann zu kompliziert, auch über mehrere Stationen, was aber auch alles zum Fußball dazu gehört. Deswegen, ja, ich glaube, es war mal irgendeine niederländische Fußball-Ikone, denn der Satz kam nicht von mir, der diesen Satz mal gesagt hat.
Da kann ja nur Johan Cruyff gewesen sein eigentlich.
Ja, ich fand den eigentlich ganz, ganz nett, den Satz, weil... Ja. Ja, Fußball kann einfach sein, aber den einfachen Ball zu spielen ist manchmal gar nicht so leicht.
Das hat Johnny auf jeden Fall zweimal perfekt gemacht. Das ist natürlich auch, es ist kein Zufall beim VfB, das ist ein Mittel, über das sich schöne Grüße in den Urlaub Henning auch schon das eine oder andere Mal aufgeregt hat, dass es in gewissen statischen Situationen zu einfach zu durchschauen ist. Aber diesmal hat es perfekt geklappt, ganz interessant. Den Mitschnitt hören wir jetzt, glaube ich, heute nicht. Dario hat mir auch im Anschluss an das Spiel gesagt, dass Johnny und Mats, er hat es genannt, in der Halbzeit einmal connected haben. Das heißt, die haben sich in der Halbzeitkabine einmal drüber unterhalten, dass sie eine gewisse Situation im Spiel festgestellt haben, wo dieser lange Ball geht. Und wir haben alle gesehen, es ist perfekt aufgegangen. Fand ich einen ganz interessanten Einblick.
Ja, vor allem, es bricht halt auch was auf. Ne? Es ist ein Mittel, ein Mittel vom VfB. Die benutzen das jetzt nicht inflationär oder so und hauen da immer hinten raus. Also da hat Dario, glaube ich, ganz andere Spielansätze. Er will immer schön Fußball hinten flach rausspielen. Aber wenn du es dann einmal aufbrichst und wenn du einen Keeper hast, der diese Bälle spielen kann, warum dann nicht einfach versuchen? Ne? Klar, irgendwann werden sich Mannschaften drauf einstellen, aber gerade im ersten Saisonspiel so. Und wenn man dann sieht, dass die Bremer da hinten relativ hoch stehen und du dann mit einem einzigen Laufweg und einem richtig guten Ball da zum Torerfolg oder zumindest eine Torchance draus generieren kannst, warum nicht machen?
Jetzt haben wir den Trainer schon zweimal gehört, dann hören wir uns doch mal an, was Dario im Gespräch mit mir im Spielfazit gesagt hat. Das ist also noch auf Platz 11, es gab keine offizielle Pressekonferenz, deswegen müsst ihr euch ein wenig mit den Hintergrundgeräuschen arrangieren.
Hochverdient gewonnen. Wir haben 15 Minuten gebraucht, da hat das Werder in ihren Möglichkeiten gut gemacht. Ja. Danach haben wir mehr Ordnung, mehr Struktur. Und dann haben wir das Spiel komplett kontrolliert, ohne jetzt riesen Torchancen zu haben. Aber wir haben gemerkt, Werder ist so weit, dass sie eingeschüchtert sind und keine Lösung mehr haben für uns. Und das war auch in der Halbzeit, was wir gesagt haben. Wenn wir weiterhin so stabil jetzt verteidigen und jeder hat die Verantwortung, die er braucht, dann werden wir heute nur einmal stechen müssen. Und dieses eine hat uns dann geholfen und dann haben wir da einfach weitergemacht. Und dann musst du halt an dem Tag musst du zusehen, dass du dann auch die Stabilität in der Defensive hältst. Und das haben wir. Und dann musst du halt warten, bis du halt wirklich eine Chance hast. Und dann war es heute mal umgekehrt. Das war kein Tiki-Taka, das war dann mal ein langer Ball. Aber
zwei lange Bälle.
Ja, muss ja sein, muss auch mal sein. Und dann muss Mats ihn dann halt auch machen. Und mit dem 1-0 läuft es halt komplett in unsere Bahn. Und dann gewinnen wir auch in der Höhe, in meinen Augen, total verdient.
Ja, da steckt ja ganz viel drin von dem, was wir gerade besprochen haben. Ist dir irgendwas im Ohr geblieben?
Nee, ich sehe es halt ähnlich, wie er es dann auch beschrieben hat letztlich.
Ja, das war so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast. Dann ist es halt mal kein Tiki-Taka, sondern ein langer Ball. Das muss auch so sein, hat er gesagt.
Ja, das muss dann vielleicht auch manchmal so sein. Ich meine, sie haben ja offensichtlich, hattest du ja vorhin gesagt, da irgendwie auch in der Pause connected und so, die zwei. Und dass du dann den Ball spielst und dann vielleicht auch spielen musst. Gerade wenn die Option da ist und die Kette, die gegnerische, dann wirklich weit vorgerückt ist, dann sage ich auch, klar, musst du es mal machen.
Ja, die Formulierung benutzt, dass Werder dann so irgendwann so ein bisschen eingeschüchtert war vor der Pause. Ja, eingeschüchtert habe ich jetzt so nicht drüber nachgedacht, was man natürlich dazu machen kann. Werder hatte eine extrem junge Mannschaft, haben sie immer. Aber ich hatte danach nochmal nach dem Spiel kurz mit einem Bremer gesprochen, der mir nochmal erklärt hatte, dass 6-7, die theoretisch auch bei der zweiten eingeplant sind, mit in Cottbus waren bei den Profis. Das ist ja gerade Vorbereitung, die am Samstag in Cottbus gespielt haben. Das heißt also, die Mannschaft war extrem eng. Er sprach, ich kann das jetzt nicht aus dem Kopf nachweisen, er sprach von 3-19-Jährigen in der Abwehr. Also das ist natürlich auch ein Faktor, wenn man dann über eingeschüchtert spricht, dass mir schon aufgefallen ist, dass der VfB so nach 20, 25 Minuten auch so über 2-3 Grätschen, Zweikämpfe versucht hat, besser ins Spiel zu kommen.
Ja, sehe ich ähnlich.
Gut, dann hören wir uns jetzt nochmal etwas länger, denn der Mann kann das nicht in kurz, das Spielfazit von Henning Menke an. Der konnte es sich nicht nehmen lassen. Also er war auch da, das werdet ihr auch gleich nochmal hören, denn Henning wird auch was zur Zuschauersituation sagen, das, was euch sicherlich alle beschäftigt hat. Er hat sich nehmen lassen, aus dem Urlaub eine Nachricht zu schicken. Ihr wisst, Henning holt immer ein bisschen länger aus. Carmen kann sich jetzt 3 Minuten ausruhen. Er ordnet das Ganze dann ja auch ein bisschen ein.
Moin Lars, moin in die Runde, ganz liebe Grüße aus Freiburg im Breisgau, wo ich gerade zwischen dem ersten Spieltag und dem zweiten Spieltag im Sommerurlaub bin. Toller Auftakt des VfB in die Saison, Eröffnungsspiel Regionalliga Nord 3-0 bei Werder Bremen 2. Schöner hätte es gar nicht sein können. Ein wirklich, wirklich guter Start, der ganz, ganz viel Hoffnung macht. Die Mannschaft hat, glaube ich, 20 Minuten gebraucht, um reinzukommen. Da hatte Bremen 2 so ein paar Vorstöße, wo jemand wie ich sich auch schon ein bisschen Sorgen gemacht hat, gerade im Rückblick auf die jüngste 1-5 Testspielniederlage in Paderborn. Letztlich ist aber nichts Gefährliches dabei rausgekommen und ab der 20. Minute war es im Grunde mehr und mehr eine Machtdemonstration des VfB Oldenburg. Großartig. Die 5 Spieler, die ich mir vorher gewünscht hatte, die wir auch prognostiziert haben, haben vorne in der Offensive gespielt, haben wunderbar harmoniert. Leon Deichmann, für mich der beste Spieler beim VfB Oldenburg, und auch Kai Pröger sieht man natürlich, wenn er auch noch manchen Zweikampf verloren hat, aber er ist ja nicht groß von Wuchs, aber wie körperlich er trotzdem in Kopfballduelle geht, wie präsent er ist, Wahnsinn. Ab der 20. Minute, wie gesagt, hat der VfB den Ball, bestimmt das Spiel, lässt quasi nichts mehr zu, spielt sich erste Chancen raus und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir den Ball ins Tor tragen wollen und bezeichnet dann, wie das 1-0 fällt, nämlich mit einem langen Ball und Mats Fackler rennt auf den Torwart zu und unter Bedrängnis macht er das 1-0, also ohne viel Klein-Klein, einfach mal den Ball übers ganze Feld gespielt, das war natürlich wunderbar, dann gehst du 1-0 in Führung und dann läuft das Spiel, das 2-0, wunderbar nach dem Freistoß, tolle Variante, Demai flach rechts an der Mauer vorbei, Marc Schröder schiebt ihn ein. Da war die Messe fast schon gelesen. Und dann das 3-0 wieder nach einem langen Ball, der Elfmeter von Pröger rausgeholt. Und Fackler im ersten Spiel 2 Tore als der beste Stürmer, den diese Regionalliga Nord noch hat. Denn Herr Ulbricht aus Meppen ist ja gewechselt und ist nicht mehr in der Regionalliga Nord. Also wirklich ein Start nach Maß. Ein ganz, ganz toller Auftritt. Ein Johnny Peitzmeier hinten, der so sicher ist, der da mit dem Ball am Fuß stark ist, der auf der Linie stark ist. Verteidiger wie Arno Adam, der im letzten Moment immer noch sein Bein dazwischen kriegt. Also wirklich, das hat Freude gemacht. Abgesehen von der Verletzung von Lino Schäfer, dem wir natürlich gute Besserung wünschen. Ganz, ganz fatal und traurig, was er in den jungen Jahren schon an Verletzungen hat erleiden müssen. Ganz, ganz bitter. Aber das Spiel an sich, ganz toll. Der VfB startet auswärts in einem Derby vor fast 3000 Zuschauern mit einem vollen Gästeblock mit 3 Punkten in die neue Saison. Wirklich stark. Und von daher hätte es gar nicht viel, viel besser laufen können. Man macht sich ja immer so ein bisschen Gedanken und hat Hoffnung, wie das im Laufe der Saison also sein könnte, wie die Mannschaft aussehen könnte. Und ich habe mich schon erwischt in den letzten 70 Minuten des Spiels, dass ich sage, ja, diese Mannschaft kann wirklich in dieser Liga was bewegen und wir können ganz, ganz viel Freude, vor allem am Offensivspiel dieses VfB Oldenburg haben. Und ich hoffe, dass uns dieser erste Eindruck nicht trügt, der erste Eindruck des ersten Spiels, des ersten Spieltags. Und dass es jetzt am zweiten Spieltag gleich gegen Drottas-Nassel natürlich Freitag zu Hause im Heimspiel gleich so weitergeht. Und dann habe ich die Hoffnung, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, aber dass es eine ganz, ganz schöne Saison werden wird. Und deswegen Gratulation an das Trainerteam und an die Mannschaft. Ein super Start, 3-0 auswärts. Möge es so weitergehen.
So, erstmal haben wir im ersten Teil gehört, Henning Menke sagt auch, Leon Deichmann, ihr müsst uns das verzeihen, wir müssen uns da noch eingrooven. Ich habe hier, glaube ich, auch schon mal Dominik Kaiser statt Dominik Kaspar gesagt, ich werde mich bessern und daran gewöhnen. Kollegin Bühling hat mich da schon mehrfach drauf hingewiesen. Henning hatte die letzten 70 Minuten den Eindruck, der VfB kann was bewegen dieser Saison.
Das sehe ich auch so.
Ich wollte gerade sagen, lass uns mal ein bisschen zu diesem frühen Zeitpunkt trotzdem drüber sprechen, wie stark du den VfB einschätzen wirst.
Ganz klar 1 oder 2.
Ganz klar 1 oder 2.
Ganz klar. Ganz klar. Also warum? Ich habe es vor der Saison gesagt, dann auch mit den Verpflichtungen, die dazugekommen sind. Ich finde echt richtig gute Verpflichtungen. Hab schon gesagt, Leon Demai finde ich top. Hab den in einem Vorbereitungsspiel gesehen. So, war jetzt nicht so repräsentativ, weil es ein unterklassiger Gegner war, aber dennoch sieht man ja schon, genau, in Garöl war es. Dennoch sieht man ja schon, wie so ein Spieler auf dem Feld agiert, welche Räume er sieht, welche Wege er selber geht. Und er hat auch eine richtig gute Abschlussqualität. Ja, von Pröger war ich überrascht. Aber jetzt ohne näher auf einzelne Spieler einzugehen, ich finde punktuell richtig gut verstärkt und ich sehe den VfB da schon in einem ganz engen Rennen mit, ja, Drochtersen. Bin gespannt. Jetzt haben sie ihr erstes Spiel gewonnen. Bin dennoch gespannt, wie sie die Ausfälle in der Abwehr kompensieren, dann über lange Zeit. War sicherlich nicht so leicht für Drochtersen, sowohl der Kapitän als auch der Co-Kapitän, beide Verteidiger, dann kurz vor der Saison ausfallen.
Ja, Kreuzbandriss und Schulterbruch, also genau. Beide lange raus.
Ja, haben aber auch einen breiten Kader, haben auch Mittel und Wege, wie sie das kompensieren können und denke ich auch werden. Also für mich die zwei ganz klar. Phoenix Lübeck habe ich auch weit vorne gesehen. Ich bin auch der Meinung, dass der VfB, ich weiß, Dario Fossi ist ein Typ, der macht es nicht so deutlich, geht eher mit Demut vielleicht auch an die ganze Sache ran. Ich bin aber auch der Meinung, dass der VfB sich da ganz klein stellen kann und auch sagen darf, ey, komm, wir wollen Meister werden, klar. Also ganz deutlich wollen wir Meister werden. Es steckt drin in der Truppe. Und wenn der VfB das konstant auf den Platz bekommt und auch in den richtigen Momenten weiß, wann man dann mal auch einen Gang zurückschaltet, um dann auch Ergebnisse über die Bühne zu kriegen, um die Dreier dann auch mitzunehmen. Auch wenn man vielleicht noch denkt, ach, in dem Spiel geht noch mal ein bisschen mehr, dann sage ich, dass der VfB ein ganz klarer Kandidat auf die Meisterschaft ist in dieser Saison.
Das war süß von dir, wie du das umschrieben hast, weil ich glaube, du bist vor allen Dingen auch der Meinung, du forderst das ein bisschen ein, dass der VfB offensiver sein müsste. Ne? Ich hatte letzte Woche ein Interview mit Dario kurz vorm Spiel. Da hat er schon gesagt, natürlich möchte ich Meister werden. Gut, was soll er auch sonst sagen? Natürlich,
wäre schlecht, wenn man nicht Meister werden möchte.
Mit dieser Mannschaft, wenn man nicht Meister werden möchte. Wir haben darüber gesprochen, dass Thorsten Wirwas Ende der letzten Saison als Geschäftsführer ein klareres Ziel formuliert hat, dass er entweder 2028 oder 2029 in der dritten Liga spielen möchte. Spätestens ist dann natürlich immer die Formulierung, weil wenn man früher aufsteigt, nimmt man das natürlich gerne mit. Aber dir fehlt immer so ein bisschen, das weiß ich aus Gesprächen bei uns in der Redaktion, dir fehlt immer so ein bisschen, warum sagt der VfB denn nicht einfach, dass das Ziel Meister werden soll, weil die Mannschaft ist ja dafür aufgestellt.
Ja, ich fänd's halt eigentlich auch geil. So. Also Drochtersen hat es ja auch auf die Art und Weise gemacht, sie haben es auch schon gesagt, ne? Wir haben den Step gemacht, folgerichtig wäre jetzt nur noch den Step zu machen. Ja. So, ne? Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man mit dem Selbstvertrauen da rangeht an die Sache und dann auch mal sich so ein Battle liefert, auch mal vorher sagt, ey, das ist drin, das ist jetzt unser ganz konkretes Ziel, dass wir in dieser Saison Meister werden wollen. Klar, es ist jetzt eine Saison, so ist blöd, ne? Meister steigt nicht direkt auf, wir wissen alle, es ist jetzt nicht geil, so, auch für die Mannschaften, ob man dann letztlich über ein Aufstiegsziel spricht oder nicht, ist dann nochmal was anderes, aber ich denke schon, dass der VfB dieses Selbstvertrauen haben kann und darf auch, um da ganz klar zu sagen, ja, das ist unser Weg, den wollen wir diese Saison gehen und das sitzt auch für uns drin. Wenn es am Ende nicht aufgeht, dann geht es nicht auf so. Aber ich finde, man kann da schon ein bisschen offensiver da rangehen.
Ja, finde ich gut, sehe ich auch genauso. Eine Nachfrage noch zu deinem Statement vorher. Kai Prüger hat mich überrascht, hast du nur kurz in so einem Nebensatz gesagt. Kannst du mir nochmal kurz erklären, warum? Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber warum?
Ich habe ihn ja jetzt in der Vorbereitung auch nicht gesehen. So, er hat dann die letzten zwei Spiele mitgezockt, ne? Wenn ich es richtig.
Ja, zwei oder drei bin ich mir gerade nicht unsicher. Die ersten auf jeden Fall nicht.
Ja, genau. Ich wusste jetzt nicht, wie genau sein Stand ist, also sein Fitnessstand, sein Level, sein generell Physis, ja, die hat mich überrascht, so sehr spritzig auch, sehr, sehr agil, sehr schnell auch im Kopf und dass er jemand ist, der in Zweikämpfen unglaublich stabil bleibt, das war klar, so, dass er den Ball behaupten kann, abschirmen kann, ne, das ist ein absoluter Bonus bei ihm. Ich bin ein bisschen kompakter eingeschätzt, dass er, aber er ist sehr, sehr, ja, sehr spritzig so auf dem Platz, das hat mich ein bisschen überrascht.
Ja.
Guten Eindruck, also habe einen richtig guten Eindruck von ihm bekommen.
Ja, wirkt total fit, hat jetzt auch direkt 90 Minuten gespielt, das hatte tatsächlich Sebastian Schach nochmal nach dem Spiel herausgehoben, dafür, dass er erst im Laufe der Vorbereitung dazugekommen ist aus Osnabrück, dass er dann die ersten ein, zwei Spiele verpasst hat, weil er noch leicht angeschlagen ist und dementsprechend nur ungefähr die Hälfte der Vorbereitung mitgemacht hat, ist er jetzt 90 Minuten gegangen. Er war in der Lage, in der 83. Minute nochmal den Sprint anzuziehen, der letztlich zum Elfmeter geführt hat. Also da können wir, glaube ich, durchaus viel erwarten.
Lass uns trotzdem noch mal ganz kurz über die Aufstellung sprechen, weil du saßt ja wirklich neben mir auf der Pressetribüne und hast gesagt, verstehe ich jetzt nicht so richtig. Warum spielt Prüger links? Warum spielt Brandt rechts? Was hat dich daran so doll gestört?
Naja, ich wollte gerade sagen, ich verstehe das schon. Ich bin nur ein Fan von der anderen Variante.
Weil du sagst, einfach, ne, Ball außen rausspielen, die Flanke reinschlagen oder ist ja egal, ne, scharfen Flachpass rein, ne.
Also meine Begründung ist ganz klar, wenn wir jetzt von den dreien ausgehen, Brandt, Prüger, Faklam. Finde ich, hat der VfB den perfekten Zielstürmer für diese Liga, eigentlich eine Liga höher meiner Meinung nach, in der Mitte. Und wenn er diesen Stürmer hat, bin ich der Meinung, braucht er Außenspieler, die in der Lage sind, das sind die beiden auch von der seitenverkehrten Seite, aber die in der Lage sind, aus vollem Lauf in Situationen, wo sie den Ball in den Fuß bekommen, wo sie ein paar Meter gehen in Richtung Grundlinie, den Ball dann mit ihrem starken Fuß entweder flach oder hoch vors Tor zu bringen. Jetzt ist natürlich die Idee, und ich verstehe sie, ich weiß auch, dass Dario sie mag, wir haben uns hier schon mal darüber unterhalten, dass eben gerade ein Rafa Brandt von der rechten Seite den Haken nach innen macht, den Arjen-Robben-Move in anders, den Haken nach innen macht und dann eben die Chance hat mit seinem starken linken Fuß, und er hat es auch zwei, dreimal gemacht in Bremen, eben dann aus 17, 18, 19, 20 Metern zum Abschluss zu kommen. Bei Kai Pröger fand ich, war mein, also ich bin der Meinung, beziehungsweise er ist Rechtsfuß, mein Eindruck war allerdings auch sehr stark mit links, das heißt, da fällt so ein bisschen.
Gab eine Situation, da wurde angespielt auf der linken Seite, den Ball dann zwar mit dem rechten Außenriss, glaube ich, so ein bisschen unter Kontrolle gebracht, letztlich hat er sich dann trotzdem dafür entschieden, den Ball mit links reinzubringen.
Ja. Wir sprechen über, aber ich finde die Nachfrage gut, wir sprechen über Details. Ich persönlich bin Fan davon, wenn der Linksfuß Rafa Brandt auf links entweder aus vollem Lauf selbst zum Abschluss kommen kann, so oder am Ende der Saison ein paar Tore geschossen, oder eben den Ball hart oder als Bogenlampe vors Tor bringen kann. Und eben
Bogenlampe? Kostet das auch einen Euro?
Bogenlampe ist doch nicht direkt ein Euro. Ich zahle für dich auch einen Euro, Carmen, aber es ist doch kein Euro.
So ein altes Wort irgendwie.
Oh, jetzt bin ich wieder alt.
Ja, nur ein bisschen. Bananenflanke hast du noch nicht gesagt.
Bananenflanke meinte ich auch eher als Bogenlampe tatsächlich. Ja, okay. Und Kai Pröger das Ganze eben von der rechten Seite machen kann. Fakt ist, die drei, und damit kommen wir quasi zum VfB, zum dicken Ende des Spiels, zum einzigen Wermutstropfen. Fakt ist, dass die drei, wenn sie denn fit sind, da vorne erstmal gesetzt sein werden wahrscheinlich, weil Linus Schäfer als erster Joker-Kandidat für die Außenposition vermutlich erstmal ausfallen wird. Foul 90. Minute auf Höhe der Mittellinie. Hartes Foul. Linus direkt am Boden, musste auch vom Platz getragen werden. Wir nehmen wie immer montags auf. Es ist jetzt Montagmittag. Ich habe am Montagmorgen nochmal nachgefragt. Es gibt noch keine Diagnose. VfB geht aber von einer strukturellen Verletzung aus. Also eher nach etwas, was länger dauern wird.
Gute Besserung an dieser Stelle.
Gute Besserung, Linus, an dieser Stelle. Jetzt hat das den Trainer ordentlich auf die Palme gebracht. Jetzt muss man sagen, es hat auch fast quasi direkt vor seinem Gesicht stattgefunden. Für uns war es weit weg auf der anderen Seite. Ja. Er ist direkt hochgefahren, muss man sagen, also direkt am Spielfeldrand. Ich habe, obwohl es auf der anderen Seite mehrfach gehört, wie er geschrien hat, das ist rot, das ist klar rot, das geht nicht. In einem Moment, wo das Spiel entschieden ist, 3-0, 90. Minute, wir werden den Trainer gleich dazu hören, der war nämlich sehr emotional. Wichtig ist, er unterstellt dem Gegner natürlich keine Absicht, dass er jemanden verletzen will, aber schon ein Foul, was man sich eigentlich sparen muss.
Ja, klar, an der Stelle, ne? Also Höhe, Mittellinie, der Keks ist gegessen, sagt man das überhaupt so? Ach, keine Ahnung.
Die Birne ist geschält.
Drops ist, ja, gibt ganz viel, der Drops war gelutscht, so liegst 0-3 hinten aus Bremer Sicht. Klar muss man sich das sparen. Ich glaube nicht, das war, glaube ich, kein Frustfoul. Also es war kein, ich glaube nicht, dass es seine Intention war.
Was war dann seine Intention, wenn es kein Frustfoul war? Weil das, so würde ich es jetzt beschreiben.
Ja, aber nicht so ein böswilliges Frustfoul, das glaube ich nicht. Also vielleicht war es ein Aussetzer im Kopf, so, aber ein junger Spieler auch, ne?
Ja, klar, alles junge Spieler. Also es war seitlich, es ist jetzt nicht so von hinten, aber es sah aus der Entfernung sehr hart aus, auch im Bildschirm beim Leaks-Zusammenschnitt ist es weit entfernt, sodass man jetzt den Treffer nicht wirklich sehen kann, aber ja, offensichtlich muss er hart gewesen sein. Ja, nun kennen wir, Carmen, das Temperament eines Italieners. Ich habe Dario, glaube ich, so ungefähr 10, 15 Minuten nach Spielschluss gesprochen. Ich spiele das jetzt mal für euch ein. Er war noch sehr emotional. Wir hören uns das mal an.
Nein, ich kann das nicht akzeptieren.
Ich habe auch die Tastatur.
Wir haben schwer verletzten Spieler. Ja. Wir haben Schiedsrichter, der einfach es nicht sieht, es nicht zugeben kann, dann lieber mir eine Karte verteilt. Das geht nicht. Das regt mich auf. Ich kann mich gerade nicht freuen. Uns hätte die rote Karte nichts gebracht. Aber in der 90. beim Stand von 3-0 überhaupt so reinzugehen.
Ich hab's nicht gesehen, was war denn los?
Er hat die Tour gesenzt. Wir haben, keine Ahnung, Linus fährt jetzt ins Krankenhaus. Ja. Das ist höchstwahrscheinlich, das ist eine schwere Verletzung. Da kann ich mich hier nicht hinstellen und sagen, alles ist super. Ja. Und dann habe ich einen Schiri, der seine Menschlichkeit einfach mit Füßen tritt, weil er einfach nicht sagen kann, ich habe es dann nicht gesehen. Ich will mit ihm sprechen und er sagt mir die ganze Zeit, ich stelle dich gleich vom Platz. Das ist das, was er mir dann noch sagen muss. Anstatt zu sagen, habe ich nicht gesehen, es tut mir leid, das ist auch in Ordnung. Ja. Und da fehlt mir Menschlichkeit und ich kann solche Menschen nicht verstehen. Ich kann sie nicht verstehen. Ich finde das hochgradig nicht in Ordnung.
Ja.
Der Junge ist natürlich jetzt auch, er kriegt das gerade mit, hat er mir gesagt, unter uns, dass der halt niedergeschlagen ist. Und habe ich gesagt, Leute, von unserer Seite ist keine Schuldzuweisung zu ihm. So darf er nicht reingehen, ja. Aber er macht es ja nicht, um ihn zu verletzen. Ja. Deshalb ist es von uns, mir geht es gar nicht um ihn. Er muss aber halt vom Platz. Ja. Das muss es sein. Und ja. Er muss vom Platz. Und mir geht die Art und Weise, meine ist nicht in Ordnung, dass ich so hochfahre. Aber die vom Schiri ist auch nicht in Ordnung. Das kannst du nicht machen. Du kannst auch das auch mal Fehler zugeben.
Ein versöhnliches Ende, indem er nochmal sagt, meine Art und Weise ist auch nicht in Ordnung, sagt Dario, weil wir wissen alle, dass er temperamentvoll ist. Aber es ist natürlich auch verständlich, dass er da irgendwo auf dem Baum ist, ne?
Ja, total verständlich.
Und wir alle lieben ja auch ehrliche Interviews. Er ist halt einfach dann offen raus, wenn ihn was stört.
Ja, das ist ja auch ganz klar. So, du hältst 10 Minuten nach Abpfiffen, Trainer ein Handy unter die Nase und der ist noch total emotionalisiert. So, man darf da auch jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen oder so. Im Endeffekt, die Quintessenz dessen, was er gesagt hat, das kann ich absolut nachvollziehen, als Trainer auch. Und er war dann ja auch in der Situation, du hast das ja auch gerade gesagt, dann noch so, was er gesagt hat, ja, meine Art und Weise, wie ich es jetzt ausdrücke, vielleicht, ich glaube, das wollte er damit sagen, ist vielleicht auch nicht in Ordnung, aber vom Schiri fand ich es auch nicht in Ordnung.
Ja, ich glaube, er meint auch, wie er dann hochgefahren ist am Spielfeldrand, aber das passiert dann aus der Emotion heraus. Ja, wir drücken also bei Linus die Daumen, wir werden das natürlich diese Woche nachfragen, dass das hoffentlich nicht zu schlimm ist. Linus auch immer mal wieder in den letzten Jahren von Verletzungspech verfolgt. Und dann haben wir noch ein großes Thema zum Abschluss dieses Spiels, das viele Menschen, die auf Platz 11 waren, beschäftigt haben, nämlich die Situation für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Zum einen am Getränkestand, aber auch allgemein im Gästeblock. Den Gästeblock können wir natürlich nicht so nachvollziehen, dafür haben wir gleich eine Aussage von Henning zu. Aber auch wir haben schon wahrgenommen, es war schwierig, ne? Carmen, du hast da so eine kleine Pausengeschichte auch erlebt.
Ja, also vom Ding her, was ich halt nicht so ganz check, du kriegst das Eröffnungsspiel. So, weißt, ne, VfB bringt super viele eigene Fans mit, super stark.
Direkt um die Ecke.
Ja, genau, direkt um die Ecke, super stark, auch dass die Fans da so in der Masse dann auch vor Ort waren, ihren Club unterstützt haben. Aber damit war ja zu rechnen, davon war ja auszugehen. So.
Mehr als 1000 waren es auf jeden Fall aus Oldenburg, ja.
Genau, wie du sagtest, über die Gästeblock-Situation, da sagt Henning ja gleich noch was zu, da können wir jetzt nichts zu sagen, aber auch so... die Situation um den Platz drumherum. Ich bin einmal kurz in der Halbzeitpause runtergegangen. Ich glaube, die Bierschlange war einmal quasi ellenlang um die Tatanbahn drumherum bis zu einem der anderen Flutlichtmasten. Glaube, du hast ja auch nochmal mit dem einen oder anderen gequatscht, der gesagt hat, boah, da stand ich schon echt Ewigkeiten, um Getränk zu bekommen. Ja, finde ich persönlich ein bisschen schade, ein bisschen schwierig auch. Also man kann immer mal irgendwie Sachen haben, warum es nicht läuft, ne? Weil es Bier auf ist oder weil irgendwelche technischen Sachen nicht funktionieren mit dem Zapfwahn oder sonst irgendwas. Dafür hat ja, glaube ich, auch jeder Verständnis. Aber war halt, glaube ich, eine Bierbude. Gab es noch mal ein bisschen Essen, standmäßig war es ja recht wenig für so ein Auftaktspiel. Ich kann da auch die Fans verstehen, die dann vielleicht ein bisschen genervt sind, weil es halt so lange dauert.
Ja, absolut. Also was du angesprochen hast, ich habe einen Kumpel da gehabt, schöne große Lugi, der wollte sich in der Halbzeitpause ein Bierchen holen für seine Dreiergruppe. Der hat mir nach dem Schluss erzählt, dass er in der 85. Minute zurück an seinem Platz war und quasi die gesamte zweite Halbzeit dann in der Schlange am Bierstand verbracht hat.
Ja, ich meine, er konnte vielleicht dann von da aus trotzdem noch das Spiel verfolgen.
Immerhin ein Tor hat er gesehen.
Okay, immerhin. Hat er ja eigentlich die beste Phase so ein bisschen verpasst. Ne?
Ja, absolut. Ja, also das war schon, ja, da geht's ja nur um das, in Anführungsstrichen, nur um den Getränkehaushalt, den man gerne mal schneller ausfüllen möchte. Allerdings gab's im Gästeblock durchaus auch mehr Probleme. Wie gesagt, Henning war drin und auch jetzt können wir uns nochmal zweieinhalb bis drei Minuten zurücklehnen. Denn Henning beschreibt das Ganze und man merkt ihm auch an, regelmäßige Hörer wissen das, Henning ist quasi seit klein auf VfB und Werder-Fan, das sind seine beiden Vereine. Und dass ein anderer Verein, Werder, da so schlecht auftritt, beschäftigt den Mann. Wir hören uns das mal an.
Das war vergangenen Freitag sportlich in Bremen auf Platz 11. Ein fantastischer Tag, ein fantastischer Abend. Es hätte sportlich nicht viel besser laufen können. Allerdings muss man auch was zu den Begleitumständen im Stadion sagen. Es war ja das Eröffnungsspiel der neuen Saison der Regionalliga Nord und es war das Eröffnungsspiel von Platz 11, denn das Stadion sollte ja modernisiert werden. Von daher kamen da zwei Premieren zusammen. Was man dann im Gästeblock erleben musste, war allerdings wirklich eine Farce. Man kann es gar nicht anders sagen. Man wusste vorher, dass viele, viele Zuschauer kommen, dass der Gästeblock voll sein wird. Die meisten haben ja im Vorverkauf ihre Karten gekauft. Von den gut 2800 Zuschauern waren gefühlt weit über die Hälfte aus Oldenburg Gästeblock voll, die Sitzplätze im Gästeblock voll besetzt. Und dann, ja dann, gibt es vier Dixi-Klos, ich glaube vier oder drei sogar nur, eine Bierbude mit Getränken, katastrophale Sicht aufs Spielfeld. Es war wirklich, wirklich schlimm. Also wir selber haben nach 20 Minuten, in denen wir versucht haben, Getränke zu bekommen, das abgebrochen. Ich habe nachher mit Menschen gesprochen, die sagten, wir haben 45 Minuten auf ein Getränk gewartet. Das geht natürlich gar nicht. Die Klo-Situation für so viele Menschen unter aller Sau, gerade für Frauen, ging das gar nicht. Ich habe selber miterlebt, dass junge Frauen bei den Ordnern gefragt haben, dürfen wir nicht eben durchs Tor und zur anderen Seite des Stadions, um da auf Klo zu gehen, um nicht auf dieses Dixi-Klo zu müssen, was da in der Sonne steht und von so über 1000 Menschen, vornehmlich Männern, schon benutzt worden ist. Aber keine Chance, sind nicht durchgelassen worden. Auf der anderen Seite habe ich genauso erlebt, dass Menschen, VfB-Fans, die körperlich schon gebrechlich waren, die zur Sitzplatztribüne in den Gästeblock wollten, die angefragt haben, ob sie nicht vorne durchs Stadion können, damit der Weg nicht so weit ist. Aber auch da mehrfach, nein, nein, keine Chance. Da haben also die Ordner nichts zugelassen. Ich finde, das Unterirdische ist ein fürchterlicher Auftritt von Werder Bremen gewesen. Dass selbst vor den Sitzplätzen jetzt der Zaun steht bis oben hin, dass man in den ersten Reihen kaum aufs Spielfeld schauen kann. Auch das katastrophal. Dann müssen noch unbedingt irgendwelche Ordner auch noch vor diesem Zaun stehen. Wenn man sowieso als Zuschauer schon wenig sieht, muss man auch noch gegen diese Ordner schauen. Ich bin ja nun seit fast 24 Jahren zahlendes Mitglied im Sportverein Werder Bremen. Das heißt, ich stehe nicht unter Verdacht, besonders kritisch auf den SV Werder zu schauen. Aber da muss man mal öffentlich sagen, das war eine Zumutung. So geht man nicht mit Gästefans um. Also ganz, ganz schwacher Auftritt von Werder Bremen, wie man da Menschen behandelt, die da hinkommen, ihr Geld hinschleppen, die ein schönes Fußballspiel sehen wollen, die sich vernünftig verhalten. Der Umgang im Gästeblock war von A bis Z eine einzige Katastrophe. Ich würde mich schämen, wenn ich das zu verantworten hätte in Bremen. Und umso schöner, dass der VfB dann die 3 Punkte geholt hat.
Ja, Henning, viele Grüße in den Urlaub.
Ja, liebe Grüße.
Starkes Statement, oder? Also ich finde...
Ja, deutliche Worte, ne? Aber wenn er es vor Ort selber miterlebt hat, dann ist es ja auch nur richtig, da dann auch was zu sagen und dann auch Missstände, auf Missstände hinzuweisen.
Ja, absolut. So, meine Fananalyse hier von Tisch zu Tisch. Du bist eine Frau.
Ja, würde ich auch sagen.
Wie schön ist die Vorstellung, so auf 4 Dixi-Klos mit 1000 Männern zu gehen?
Halt, ist nicht geil, so, ich bin jetzt, nein, gut, ey. Ich bin da jetzt nicht so, ne, aber ich kann es absolut nachvollziehen, dass man das als katastrophal empfindet, so, finde ich auch nicht geil. Vor allem, du hast ja auch eine Menge an Menschen da, so, und wenn du dann halt mal dringend auf Toilette musst und dann nur 4 Dixi-Klos oder so da stehen, finde ich total schwierig. Vor allem ist es halt natürlich immer noch ein Grundbedürfnis. Ich kann das nachvollziehen, dass man da irgendwie, Trennung bei Spielen natürlich, das muss man machen, Fantrennung und so. Da war jetzt aber in dem Fall überhaupt gar keinen, wäre jetzt meiner Ansicht nach auch keine Schwierigkeit gewesen, wenn die Ordner gesagt hätten, ja klar, könnt ihr da hinten eben die Toiletten benutzen. So, es wäre auch das Richtige gewesen. das dann zu sagen, zumal die Toilettensituation außerhalb des Gästeblocks eine ganz andere war. Also ja. Es waren, ich war ja selbst da auch vernünftige Toiletten, viele, keine Schlange davor oder sonstiges.
Ja, das ist halt alles im neuen, modernisierten Bereich gewesen, ne?
Genau. Also ich kann es absolut nachvollziehen, den Unmut. Und ja, ich denke, ist dann auch gut, da mal den Finger in die Wunde zu legen oder das dann auch mal ganz klar anzusprechen. Im Endeffekt können Vereine dann daraus lernen und es dann beim nächsten Mal besser machen.
Ja, vielleicht sollten wir Hennings Sprachnachrichten mal so 1:1 an Werder Bremen weiterleiten. Aber ich glaube, da wird es die ein oder andere Mail an den Verein gegeben haben, weil ich habe wirklich aus vielen, vielen Richtungen gehört, dass das nicht schön war. Ja, Carmen, zum Abschluss. Freitag 18:30, erstes Heimspiel des VfB in dieser Saison. Ausgerechnet gegen Drochters Nassel, die du ja gerade schon quasi zum Duell aufgerufen hast um ja. Die Meisterschaft. Vielleicht ein Satz zu Drochtersen, weil ich weiß, dass du dich auch mit der Mannschaft grundsätzlich beschäftigst. Warum schätzt du sie so gut ein dieses Jahr?
Ja, einen ganz guten Kern gehalten, aber auch nochmal richtig nachgelegt. Ich meine, die haben Geld in die Hand genommen, ne? Die haben auch die Mittel, die man braucht, um dann ja nochmal ordentlich nachlegen zu können. Sie haben sich extrem auf mehrfach auf Positionen verstärkt. Ich gehe davon aus, dass sie einfach eine Mannschaft sind, die sehr weiterhin auch super schwierig zu bespielen ist, sind immer enge Spiele auch. Drochtersen ist für mich auch in der vergangenen Saison schon eine Mannschaft gewesen, die es waren auch nicht viele deutliche Ergebnisse dabei, ne? Also 2-1 oder so, ist ja jetzt auch wieder 2-1 ausgegangen. 2-1 ist so ein für mich so ein Standardergebnis irgendwie bei Drochtersen auch.
1-0 oder 2-1?
Ja, genau. Also, ne, aber sie kriegen es halt hin, einfach die Punkte mitzunehmen. So. Und am Ende brauchst du die Punkte. Und deswegen für mich auf jeden Fall eine Mannschaft, die da oben, na, wie gesagt, sie hatten jetzt Pech vor der Saison auch, aber ich bin der Meinung, dass sie es kompensieren können, werden und auch müssen, weil die haben auch das ganz klare Ziel, Meister zu werden und den nächsten Schritt zu gehen. Ja, ich finde super interessant jetzt direkt am Anfang der Saison, dass beide Mannschaften aufeinandertreffen, weil man einfach ja, dann auch wirklich sieht, wo steht man, wo steht der andere dann auch. Ist ein wichtiges Spiel für beide, weil ich glaube, beide voneinander sagen würden, die sehe ich oben, also ich glaube, egal wen du fragst, VfB, Drochtersen, das ist so schon das Ding. Deswegen werden viele auf dieses Spiel gucken und ja, für einen selbst die Erkenntnis, wo stehe ich im direkten Vergleich, das wird echt interessant zu sehen.
Ja, ist glaube ich tatsächlich, egal mit wem ich bis jetzt gesprochen habe, es heißt immer Drochtersen oder VfB sind die beiden Top-Favoriten. Das heißt natürlich nicht, dass das Ganze ja auch so ausgeht und sich so entwickelt, aber so ist erstmal die Voraussetzung. Ja, Drochtersen hat 2-1 gewonnen gegen Phoenix Lübeck am Freitagabend, zweimal Christopher Schepp, auch einer der Neuzugänge, früher Blau-Weiß-Lohne, SV Meppen, ist jetzt vom TSV Havelse gekommen. Dann haben sie noch Tom Sanne geholt, der ehemalige Regionalliga-Torschützenkönig vom HSV 2, hat jetzt zuletzt in Burghausen gespielt. Haben, glaube ich, in Dominik Ndure einen Spieler geholt, der erstens beim VfB gut bekannt ist, der zweitens, glaube ich, einer deiner Lieblingsspieler der Regionalliga Nord ist, wenn ich richtig informiert bin.
In der vergangenen Saison fand ich ihn top, ja.
Ja. Und 2-3 andere noch. Also da wird uns ein hochklassiges Duell am Freitag erwarten. Carmen, du als diejenige, die viel über Kickers Emden berichtet, warum kann Kickers bei den beiden von den Voraussetzungen her noch nicht ganz mithalten?
Noch, also ein Riesenumbruch gehabt jetzt. Mannschaft, die sich finden muss. Man hat es jetzt auch im ersten Spiel gesehen. Ich meine, das war wild. So.
4-4 gegen Hannover?
Ja, 4-4. Also frühes Tor selber gemacht durch einen Elfer. Und ja, dann stand es nach 1-0 Führung irgendwann 1-4. Und das hätte auch mal ganz gewaltig in die Hose gehen können, wenn du dann gegen HSC Hannover dann irgendwie 1-5, 1-6 oder sowas Klatsche bekommst. Das wäre, glaube ich, ganz schwierig gewesen. Wir haben dann am Ende noch 4-4 gespielt, Ihorst hat 3 Dinger gemacht, Theo Schröder hat 1 reingeschweißt am Ende noch, für Schröder glaube ich auch ein wichtiges Ding gewesen. Kickers für mich, also ich glaube, da müsste vieles zusammenlaufen. Ich bin auch der Meinung, dass nach einem großen Umbruch eine Mannschaft für mich ganz schwierig, dass die dann da ganz oben mitspielen kann einfach. Irgendwie musst du mal über längere Zeit einen großen Stamm an Spielern halten, dich dann punktuell verstärken und dann sag ich, kannst du auch da ganz oben mitzocken. So, auch wenn Kickers eine Saison richtig gut abgeliefert hat nach dem Wiederaufstieg von der Oberliga dann in die Regionalliga. Dennoch muss man sagen, dass man da nie um die Meisterschaft mitgezockt hat oder so. Das war die Saison, wo Havelse einfach auch so weit weg war. Und deshalb meiner Meinung nach braucht Zeit. Abläufe müssen da gerade im defensiven Bereich. Linde ist jemand, der will nach vorne verteidigen. Das heißt aber auch, dass man ja in Umschaltmomenten dann anders agieren muss. Und ich glaube, da ist noch ein bisschen Arbeit, was es braucht, damit dann auch die Stabilität innerhalb der Mannschaft da ist, um oben mitspielen zu können.
Ja, ich bin gespannt. Qualitativ, finde ich, sind die Jungs, die Kickers geholt hat, stark einzuschätzen. Viele aus der Weststaffel, auch etablierte Spieler aus dem Norden, aber neuer Trainer, 14 neue Spiele, das wird sicherlich ein bisschen dauern. Ich will natürlich die Chance nutzen, wenn du hier schon so spontan montags einspringst, darauf hinzuweisen, dass du morgen schon wieder im Podcast bist, beziehungsweise den könnt ihr dann aber erst am Mittwoch hören, den Deichkicker-Podcast für Kickers Emden, den wir als Nordwestzeitung ja auch haben, und das ist doch ein perfektes Timing für euch dann in der Folge am Mittwoch mit ihm mal drüber zu sprechen.
Ja, freue mich auch, dass er zugesagt hat. Wird denke ich, eine interessante Folge sein. Klar, werden wir ihn auch mal darauf ansprechen. Er wird auch einen Faktlamm auf dem Zettel haben. Christopher Schepp hat jetzt auch zwei Dinger gemacht. Ne? Eins auch relativ sehenswert, was er da reingemacht hat.
Oh ja, eins von knapp hinter der Mittellinie, ne? Ja. Oder vor der Mittellinie.
Ja, ungefähr so, ja. Auch einfach mal darauf ansprechen, wie es dann ist, so ob man sich als Stürmer da auch mal guckt, was die anderen machen, ob das so ein Ansporn für einen selbst ist, da dann noch mehr zu zünden als die Konkurrenz. Schauen wir mal.
Okay. Ja, Carmen, vielen, vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Ich muss mir überlegen, ob ich Henning noch wieder zurückhole oder ob wir es ab jetzt hier zu zweit machen.
Nee, ich sag das bloß. Also es war wirklich eine super spontane Aktion. Ihr braucht euch keinen Kopf machen, euer wandelndes VfB-Lexikon ist demnächst auf jeden Fall wieder da und von meiner Seite aus, wenn wir uns nicht mehr hören hier in der Nordwestkurve, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Lars und Henning. Die zwei machen es super, finde ich, und hört gerne wieder rein.
Welch schöne Schlussworte. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao.